Hallo und herzlich willkommen zu dem 21. kommunalpolitischen Podcast der netten, erfolgreichen und ambitionierten Fraktion Grünes Forum und Piraten Ludwigshafen. Es ist der 21. Podcast, der zweite Vor-Ort-Podcast und der achte Gast-Podcast. Und wir haben nicht nur einen Gast, wir sind auch zu Gast bei Robert Gahr, dem Nachtbürgermeister in Mannheim. Wir befinden uns in einem riesigen neuen Gebäude, dem Muffinex-Komplex, und werden jetzt gleich etwas erfahren, was es bedeutet, wenn eine Stadt einen Nachtbürgermeister, neudeutsch Nightmare, hat. Herzlich willkommen, Robert. Wir duzen uns, Robert Gahr. Und wie immer mit dabei unser werter Fraktionsvorsitzender Raik Dreher, meine Wenigkeit Heinz Zell, und wir gehen, wie man hier in Mannheim sagt, am besten gleich in medias res. Was macht denn so ein Nachtbürgermeister? Erzähl doch mal ein bisschen was, Robert.
Hi erstmal. Sehr, sehr umfangreiches Thema. Erstmal kann ich sagen, was viele denken, ich bin nicht nachts unterwegs. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, der mich doch immer wieder, selbst seit nach 5 Jahren Nachtbürgermeister in Mannheim, immer wieder die Presse fragt: Wie machen Sie das, wenn Sie nachts unterwegs sind?
Ja, nur Party.
Im besten Fall, ja. Natürlich, wenn man weggeht, legt man das nie ganz ab, bis man schaut, okay, was fällt mir gerade auf? Das bringt der Beruf einfach mit sich. Im Großen und Ganzen habe ich so einen 9-to-5-Job, meistens eher länger als kürzer. Und im Grunde lässt sich quasi meine Arbeit in 3 Teile gliedern. Ich habe einmal die strukturelle, nachhaltige Stärkung der Nachtkultur eben durch Netzwerkveranstaltungen, durch runde Tische, durch Austauschformate. Dann dieses große Thema Moderation und Mediation. Dabei geht es aber jetzt nicht nur darum, zwischen dem Barbetreibenden und den Anwohnern zu vermitteln, weil es zu laut ist, sondern eher hauptsächlich zwischen der Stadtverwaltung und Betreibenden. Die Stadtverwaltung gibt die Regeln vor, so soll es hier in der Stadt laufen. Die Betreibenden müssen es ausführen oder sich dran halten. Haben aber vielleicht noch ganz eigene Ideen, wie sie es interpretieren wollen. Und manchmal sind es der Sprache noch sehr unterschiedlich. Und ich muss dann eben übersetzen, was möchte jetzt die eine Seite. Viele verstehen die Stadt dann nicht, aber auch oft andersrum die Stadt verstehen die Betreibenden nicht. Und da komme ich ins Spiel und muss sagen, ja, guck mal Leute, wenn wir das so und so machen, haben wir doch alle was davon. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Es gibt auch Fälle, wo man einfach sagen muss, ja, geht halt nicht.
Aber jetzt sag mal, wo ist da jetzt der Unterschied zwischen dem Gewerbeamt oder dem Ordnungsamt? Denn die sind ja im Prinzip die klassischen Ansprechpartner für Gewerbetreibende oder Selbstständige oder Barbesitzer und so gleich mehr.
Klar, auf jeden Fall. Aber zu mir kann man auch mal mit einer ausgefallenen Idee kommen und jetzt erfahren, guck mal, Robert, wie sieht es denn aus? Können wir das nicht mal so machen? Mhm. Und natürlich ist mein Draht in die Stadt dann nochmal ein bisschen anders, als wenn jetzt mal von außen kommt und sagt, oh, ich will jetzt hier das so gestalten und dadurch noch das aufstellen. Das heißt, sieht die Stadt natürlich oft erstmal, oh, das könnte vielleicht ein Problem geben. Und ich gehe da eher anders in die Sache ran. Ich sage, okay, cool, ist geil. Lass mal mit der Stadt sprechen, wie wir es umsetzen können.
Du hast auf jeden Fall mal, nehme ich mal an, eher den Blick von außen noch und Gewerbeamt oder so. Die Vorschrift sagt, 4 Tische auf dem Trottoir. Oder 4 sind schon zu viel, ja, eigentlich gar keiner. Und weil das halt irgendwo so steht, aber theoretisch ging, also so, du hast bis jetzt nicht in einem engen Korsett.
Ja, du kannst genau, ich kann alles ein bisschen breiter auslegen oder sehe auch Sachen vielleicht ein bisschen lockerer, als es die Stadtverwaltung sieht. Und wenn dann natürlich die offizielle Stelle des Nachtbürgermeisters, Nightmares, auf die Stadt zugeht und sagt, guck mal, das ist ein neues Projekt, wie sieht es denn aus? Habt ihr Lust, da mit dran zu arbeiten? Dann ist es noch ein bisschen was anderes, als wenn der Betreibende von außen alleine auf die Stadt zukommt. Das ist einfach so. Also die vertrauen mir, ich vertraue der Stadt, die Stadt vertraut mir. Das ist grundlegend ganz, ganz wichtig für meine Arbeit. Ohne geht es gar nicht. Also wenn die Stadt mir nicht vertrauen wird, könnte ich meinen Job nicht machen. Mhm. Andersrum genauso. Und oft ist ja das Problem, dass ja auch nicht alle Betreibenden jetzt die Wunderkinder sind und alles immer perfekt machen. Es gibt da immer wieder Spannung, das kriegt man mit, es gehört einfach dazu.
Gerade im Nachtleben.
Und gerade im Nachtleben. Deswegen ist es doch ganz gut, wenn da eine Stelle an die Stadt zutritt, auf die Betreibenden, die halt erstmal neutral ist, wo man das Vertrauen aufgebaut hat und sagt, okay, der Person können wir auf jeden Fall 100% vertrauen. Wir gehen da mal mit.
Das ist also, wenn man so will, klassische Wirtschaftsförderung.
Das ist, glaube ich, auch angesiedelt jetzt irgendwie bei Unterwagen. Ja, was schlau ist, ich will jetzt nicht, das will ich gar nicht malig machen, dass das irgendwie Bundesnacht aber wird, oder?
Ja, das Gute in Mannheim ist ja, dass Kultur und Wirtschaft in einem Dezernat sind. Mhm. Das heißt, es ist Kultur- und Wirtschaftsförderung.
Der Herr Riedel macht doch jetzt das Kultur, ne? War das nicht so? Der SPD-Verlierer macht doch jetzt Kulturbeigeordneter oder sowas, ja, ne? Wenn ich das, oder soll es werden. Aber gut,
das, genau.
Aber er kennt sich ja im Prinzip schon aus als Kulturbetreiber, dass der alten, war es die alte Feuerwehr?
Kapitol war es, ja, Kapitol. Das hat mir meine Mutter erzählt. Du bringst also auch Ideen, also quasi kannst du auch Ideen in die Verwaltung, in die Kultur- und Wirtschaftsförderbereiche reinbringen, wenn man, was gab es ein paar schräge oder originelle Ideen über dich? Also, das könnte ja sein, also irgendwie, ja, was weiß ich, der größte Indoor-Autoscooter auf dem Paradeplatz.
Das wäre doch. Ja, also, wir haben da ein paar Ideen natürlich schon vorangebracht. Zum einen ja die Freiflächen, so dass Leute, die normalerweise irgendwo illegal im Wald oder auf irgendwelchen Wiesen um Mannheim herum Raves veranstalten, das habe ich letztens erfahren, passiert schon seit den Anfang 1990er Jahren.
Illegale Raves, cool.
Und das hat eigentlich jede Stadt, das heißt Problem, das gibt es in fast jeder größeren deutschen Stadt. Und unser Ansinn war, auch entstanden durch Corona, wir brauchen Open-Air-Flächen, wo junge Menschen eben einfach und schnell Flächen bekommen, um sich mal auszuprobieren. Wir hatten das während Corona als großes Kulturfestival, aber immer mit dem Ziel, wir möchten es verstetigen, weil wir merken, alle wollen irgendwie DJ werden, Sängerin werden oder sonst irgendwas, aber keiner will mehr die Person im Hintergrund sein, das Ganze zu veranstalten, zu organisieren, weil man damit unglaublich viel Hürden konfrontiert ist.
Was geht so ein Risiko ein, so viel Geld verdienen, finanziell, Faszinierungstechnik, was weiß ich.
Das ist wirklich, also man sagt ja immer so aus halbem Spaß, als Veranstalter oder Clubbetreibender steht man mit einem Bein im Knast. Und es ist halt auch fast so. Ja, man kann alle Auflagen teilweise fast gar nicht mehr erfüllen, die es mittlerweile gibt. Und da haben wir gesagt, ey, wir probieren das Antragsverfahren so klein wie möglich zu halten, sodass wir Flächen vorgeprüft haben. Da gelten die Auflagen. Es gibt ein Sicherheitskonzept, was schon vom Veranstaltungstechniker geschrieben wurde. Geben das allen, den Veranstaltern, den Jungen an die Hand und sagen, guck mal, ihr müsst hier nur ein DIN A4 Seite ausfüllen und dann könnt ihr da veranstalten. Den Rest haben wir schon für euch geklärt.
Sowas gab es mal in Ludwigshafen, als dieses Walzmühlengebäude am Rhein, also da, wo jetzt die Lukom und das Ernst Bloch. Und da waren ja Anfang, Mitte der 90er, da hat ja die Time Warp angefangen.
Genau.
Die
alle.
Und die konnte man für ein Appel und ein Ei, war ja noch jung, aber es muss so gewesen sein, von der Stadt hat man diese Halle gekriegt und den Sicherheitsdienst mit dazu. Und das hat natürlich gerade zu der Zeit, vielleicht hat sich auch einer ruiniert oder ist vom Dach gefallen, aber es gab auch einige, die eben noch nur ein Hemd auf dem Leib hatten und nach dem Wochenende hatten sie zwei Handys, ne? Und, ja. Oder haben sozusagen dann größere Projekte gemacht, wie jetzt, sagen wir mal, die Time Warp gibt es ja immer noch. Ne? Ob das da die gleichen Leute sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber das gab es in Lu und das gab es dann irgendwann nicht mehr bis heute.
Genau, das ist genau das Ziel, dass eben aus daraus am besten Strukturen entstehen, dass Leute vielleicht sagen, ey, boah, es hat so viel Spaß gemacht, lass mal ein bisschen was Größeres planen. Oder lass mal gucken, ey, ein Musikclub, es fehlt hier ein Musikclub, lass das zusammen aufmachen. Das ist eigentlich unser Ziel damit, den jungen Menschen zu zeigen, Veranstalten macht unglaublich viel Spaß und ist auch ein Mehrwert für die Stadt.
Und hast du da Erfolge? Kannst du sagen, ey, das gibt's hier nur, weil wir das gemacht haben? Also zum Beispiel die lange Nacht hier im Jungbuchstaat oder?
Das gab es auch schon mal davor.
Ja.
Was ich aber sagen kann, ist, durch die Freiflächen haben wir eben die junge Szene, ist jetzt hauptsächlich natürlich Leute, die aus der Elektroszene kommen, aus dem Techno, weil für die ist am einfachsten, man baut ein DJ-Pult irgendwo auf eine Anlage, zack, hast eine Party, mehr brauchst du nicht. Bei der Band ist es ein bisschen aufwendiger, Instrumente hinschleppen und so weiter und so fort. Und da haben wir schon gemerkt, dass in den letzten Jahren da eben mehr junge Menschen auch in Mannheim aktiv mitgestalten wollen. Wir haben jetzt sogar während Corona mehr Veranstaltungskollektive bekommen als davor. Davor war ich echt so ein bisschen gefühlt manchmal tote Hose. Und jetzt gibt es aber wieder fast über 20 Kollektive, die sich irgendwie einbringen wollen, Flächen suchen, Räume suchen, wo sie veranstalten können. Und das sehe ich schon als sehr positiven Beitrag. Die haben sich mittlerweile als zu einem Verein zusammengeschlossen, die eben selbstverwaltet auch diese Flächen verwalten. Ich unterstütze da am Anfang beim Antragsverfahren. bei der Kommunikation mit der Stadt, aber der Rest läuft über die. Die organisieren dann selbst Toiletten, machen die Abstimmung selbst, räumen selbst auf. Also die korrigieren sich auch untereinander. Wenn es dann jemanden gibt, der seinen Müll liegen lassen hat, sagen die dann so, ey, ist doch nicht cool, geht aber bitte nochmal hin, mach nochmal sauber, weil so wollen wir es nicht machen.
Weil ich habe nämlich eine Statistik gelesen hier, nach dem Gaststättenverband ist die Zahl der Diskotheken bundesweit zwischen 2011 und 2021, also in den letzten 10 Jahren, von 2259 auf nur noch 864 zurückgegangen.
Ja.
Eine bedauerliche Entwicklung. Ich denke, mal Corona hat das Ganze noch beschleunigt.
Auf jeden Fall. Ja, da gehe ich mal von aus. Ja. Also ich meine, wir haben ja im Prinzip nur eine will ich mal nichts sagen. Die Music Hall haben wir natürlich immer noch in Oppau. Und dann haben wir natürlich unsere Autobahn-Disco mitten in der Stadt.
Musikpark.
Und der war während Corona ja ein Thema. Ne? Die 70 ja. Mitarbeiter und. Redet jetzt kein Mensch mehr. Sollten wir auch mal vorbeigehen, wie es den Betreibern da so geht. Das sind ja voll Profis anscheinend, die mehrere so Dinger betreiben. Ich habe euch aber unterbrochen. Tut mir leid. Ach, Corona, da war ich essen bei den Rheinterrassen da unten im Sommer, vor 3 Jahren oder muss das wohl gewesen sein, oder vor 2 Jahren, und das war da, das erste Please Festival war. Am gleichen Tag war mal essen, mit dem Fahrrad drüben, und da höre ich Techno-Musik. Und da war, und ich denke, wo kommt denn die her? Und dann als wir fertig waren, sind wir da ein bisschen rein in den Park, und da war da eine Bühne und junge Menschen und was weiß ich, und dann dachte ich, guck dir mal Mannheim an, ja, in Ludwigshafen wird das große Fass aufgemacht, wir geben der Szene was zurück und was man alles sich hat anhören müssen. Also war ein bisschen holprig am Anfang, jetzt sind wir ja, wie gesagt, wir waren ja da vor Ort, das läuft jetzt ganz anders. Und da habt ihr das aus dem Ärmel geschüttelt, war das ein Teil dieser genau, Corona-Sachen? Das ging ja irgendwie eine Woche lang oder was?
Es ging sogar noch länger, es ging von Anfang Juli bis Ende September. Also im Schlosspark wirklich eine Bühne stehen mit Anlage drin, Getränkewagen, Toiletten, Stühle, alles vor Ort.
Ja.
Also wir hätten auf dem Gelände locker, wenn wir es jetzt mal voll ausgekettet, irgendwie ohne Corona mehr als 1000 Menschen unterbringen können. Corona bedingt natürlich teilweise nur 150 bis 250, ging halt nicht mehr. Mhm. Dementsprechend sah es für viele auch immer so aus, es wird nur für so wenige Menschen gemacht. Naja, wir durften halt auch nicht mehr.
Ja.
Aber trotzdem wollten wir natürlich den ganzen Leuten auch was bieten. Die Mannheimer Philharmonie hat da auch schon gespielt. Also haben unglaublich viele Sachen, verschiedene Sachen auch stattgefunden. Und es war ein riesiger Mehrwert. Und genau darum geht es eigentlich, genau solche Flächen zu erschließen und auch nachhaltig zur Verfügung zu stellen. Weil wir hier einfach auch sehr, sehr wenige Veranstaltungsflächen haben, wo wir das machen können. Wir haben jetzt einen Maimarkt, das ist aber privat. Das kostet natürlich, wer das Geld also machen will. Die anderen Plätze Mannheim sind teilweise auch nicht so gut geeignet. Also wir suchen auch seit 3 Jahren immer noch nach wirklich Flächen, die jetzt nachhaltig und langfristig genutzt werden können. Es ist gar nicht so einfach. Zu Mannheim ist es so dicht bebaut, wir haben hier so viel Fläche auch schon anders vorgesehen. Irgendwo sind auch schon Anwohnende. Und dann natürlich auch immer Naturschutz. Wie geht man damit um? Da fließen so viele Sachen mit rein. Und ich sage immer, ich mache das jetzt hauptberuflich seit 3 Jahren. Und es ist trotzdem schwierig, Flächen zu finden. Wenn ich jetzt privater Veranstalter wäre, Veranstalterin wäre, müssen, das wäre mein Leitpunkt, also mein Grundunterhalt.
Flächen vermieten oder was oder
so. Nee, wir sind ja veranstalten einfach.
Ja.
Und dazu Flächen zu finden, das ist teilweise echt schwierig.
Also Indoor und Outdoor, also Räumlichkeiten oder hauptsächlich Outdoor. Ja, ich jetzt oder als Ludwigshafener oder als, will ich sagen, an Ressourcen dürfte es ja hier keinen Mangel geben, ne, an Flächen, ja, die ganzen Konversionsflächen, dann da der neue, der alte Messplatz ist was. Gut, das sind Anwohner, da kannst du natürlich kein Rave und so machen, das ist schon klar. Aber dann gibt es das Buga-Gelände, da gibt es ja auch schon Pläne, aber das wird ja dann schallen und da haben sie ja dann doch schon ein paar schicke Wohnungen hingebaut und das soll ja auch die Verwandten, weiß ich nicht. Aber siehst du, wir würden jetzt denken, hier scheint die Sonne, aber auch nachts. Ne? und wo wir jetzt aus dem Tal der Tränen jetzt kommen, und jetzt sagst du, hier gibt es keine Flächen. Ja, es war, ich glaube, letzten Herbst beim Neckar, die Jungbuschbrücke oder so, da war so ein Rockfestival oder sonst irgendwas.
Ja, genau.
Das war, hat ein Freund angerufen, ob ich noch kommen will. Das kannte ich gar nicht, das war richtig cool. Ja, hier, da der Ringo Meyer und was weiß ich, und Berliner Psychedelic Bands und was weiß ich, was für schräge Sachen da. War toll. Und dann ist es trotzdem ein Engpass, ne? Also Flächen, Freiflächen.
Also das ist eine der wenigen Flächen, die wir quasi gefunden haben, wo auch schon was war, wo wir sagen, okay, da können wir auch mit gutem Gewissen was machen. Ansonsten sind natürlich gerade Grünflächen, ist man natürlich immer mit dem Naturschutz, kann ich auch verstehen. Viele Flächen gerade Mannheim ist so dicht bebaut, da brauchst du auch die Grünflächen einfach als Schutzzone. Ja. Kannst du einfach überall hingehen und sagen, wir machen jetzt hier eine Veranstaltung. Funktioniert nicht. Das heißt, man muss schon abwägen, okay, ist das sinnvoll, das da zu machen. Selbst auf der Neckarwiese ist die mal in Diskussion da, ist das da möglich?
Wegen Naturschutz.
Genau.
Ja, und es muss natürlich auch irgendwie erreichbar sein, dass er das hinter dem Käfertag
genau.
Wald oder sowas.
Ja,
ist kommt dann ja keiner. Ne?
Es muss am besten mal gut erreichbar sein, damit alle Leute hinkommen, auch nachts oder auch wieder wegkommen. Man muss Naturschutz, Lärmschutz, Toiletten und etc. Also da kommen so viele Sachen auf die Leute zu, da ist es einfach halt schwierig. Es gibt einfach gerade in so dicht bebauten Städten so wenige Flächen, die auch sich dafür eignen. Aber wenn man die nicht von vornherein ausweist bei Planungsprozessen, auch für die Zukunft, wird es immer schwieriger.
Hier, da können wir vielleicht später hier Flächennutzung, Regionalplan. Vielleicht, kann man da irgendwie ein Symbol erfinden, das dann in so Pläne reinkommt, wo dann steht Partyzone oder so. Und dann steht es da drin auf Jahrzehnte.
Bist du denn jetzt eigentlich, unterstützt dich die Kommunalpolitik oder läufst du da so mit oder kommen dann wieder, wir haben es beim Blies Festival gesehen, dass wir die einzige Stadtratsfraktion waren als Grünes Forum und Pirat, die auch hingegangen sind zum Blies Festival und uns das mal angeschaut haben. Klar, das sind mich auch persönlich interessiert.
Ja, noch mal mit die Betreiber angerufen haben, ja, vielleicht.
Sonst war da keine Fraktion vor Ort, aber die, die nicht vor Ort waren, die haben natürlich am meisten gemeckert.
Ja, also wir haben einen sehr engen Austausch mit der Kommunalpolitik, aber auch mit der Stadtverwaltung durch verschiedene Gremien. Ich habe meiner Vorgänger den runden Tisch Nachtkultur ins Leben gerufen. Da ist dann Teil der Stadtverwaltung mit dran, solches Kultur- und Wirtschaftsförderung, freie Szene, wenn Kultur Rhein-Neckar als lokaler Clubverband und hat eben die kulturpolitischen Sprecherinnen der Gemeinderatsfraktionen. Und da besprechen wir eben Themen wie diese Freiflächen, wo kommen Gelder her, welche Flächen kann man nutzen, wo brauchen wir Unterstützung aus der Politik, aber eben auch zum Beispiel das Thema der Sperrstunde wurde da mal thematisiert, weil, weiß ich, Ludwigshafen hat, glaube ich, keine Sperrstunde mehr, ja, noch nie groß gehabt, deswegen war auch der Loftclub, der Club drüben. Und in Mannheim ist quasi am Wochenende.
Das ist auch so ein Thema, der Loftclub, ja, der ist sang- und klanglos, der hat auch kein Mensch. Ich war verhindert, aber ich hatte es auf dem Schirm, aber das war ja sozusagen ein Leuchtturm und dann macht er, das war ja auch während der Corona, dann machen die zu und das war null Thema im, wir sind ja bei dem Kulturausschuss seit Jahr und Tag und so, das hat keinen, das ging einfach, es gab ein Fotobuch und aber sagen wir mal im politischen Bereich kam das überhaupt nicht vor.
Also, ja, schau, das war einer der ältesten Clubs in ganz Süddeutschland.
Ja,
das ist also bei uns.
Es tut mir heute noch leid, dass
Also Nachtkultur spielt im Prinzip bei uns in der Kommunalpolitik, sprich im Kulturausschuss oder da, wo sie jetzt verortet sein sollte, spielt keine Rolle. Wir kriegen immer natürlich gesagt, welche neuen Programme oder Ausstellungen das Hackmuseum macht und der Pfalzbau und da gibt es Festspiele und das ist alles die Hochkultur und danach hört es auf. Und dann kommt eine ganze Weile gar nichts und dann kommt so ein bisschen was freie Szene. Aber die
und dann kommt Kindertheater und dann kommt wieder
nichts. Genau, dann eher auf dem Niveau des Kindertheaters und dann war es das. Punkt aus. Ne? Und irgendwo, ich vermisse das, weil Ludwigshafen war ja mal ein Schwerpunkt.
Das war mal eine Boomtown, wie mir jemand sagte, der 1982 hierher gezogen, ein Nachbar von dir übrigens, durch Zufall, als er hierher gezogen, von sich aus, als er nach Ludwigshafen gekommen ist, um zu arbeiten, als junger Mann, hatte er das Gefühl, er kommt in eine Boomtown. Und wenn man so alte Flyer oder sowas sieht, was es alles gab, in der Heiligstraße, was ist der Kuh, egal, die Vergangenheit ist rum. Ja, im Kultur, also Nachtleben, in dem ist im Kulturpolitischen jetzt nicht so präsent, im Ortsbeirat dann schon eher. Wir hatten mal einen After-Hour-Club dann unterm Excelsior in diesem Betonbunker. Und dann, ich weiß nicht, ob du das noch schon.
Das kennst
du. Das ist, dann sind sofort alle hingeraten und haben gesagt, das geht mit. Das an unserem coolen
London
Underground. Ja, quasi, da kannst du so durchgehen, Bahnhofstraße, da ist dann so ein riesen Baukomplex, Backstein und dann unser toller Bahnhof. Ja. Und dann gehst du da unten in den Keller rein und oben drüber steht das Extension Hotel.
Ja.
Da war schon alles Mögliche drin.
Bilderladen auf jeden Fall.
Und na klar, und dann hieß es zu laut und außerdem nehmen die alle Drogen. Und möglicherweise war beides richtig. Aber es ging dann eigentlich nur noch darum, wie machen wir den Laden zu.
Ja.
gab vielleicht auch seine Gründe, aber das waren so die Highlights des, der letzten Jahre des Ludwigshafener.
Ja, ich habe es mitbekommen, es ist ja zugemacht irgendwann und dann wurde es neu eröffnet und hat es auch wieder, ich glaube, 2 Jahre später zugemacht.
Ja.
Und das war's dann.
Ja.
Also ich wollte auch öfters mal. Also
na, jetzt war's klar, wir auch mal hinten.
Mhm.
Gut, zurück zu den ernsten Themen. Ja, Ressourcen, hast du ein Budget und so? Ich meine, hast du, kannst du mal mit dem Rudi wedeln oder so, wenn da jemand mit einer guten Idee kommt?
Nee, also das leider nicht. Das Budget ist bei uns auch leider sehr begrenzt. Ich wünsche, es wäre anders. Andere Städte haben da mehr, manche haben auch gar nichts. Das schwankt ein bisschen in Deutschland. Mhm. Ich sage immer, wenn man so eine Stelle schafft, muss man das auch mit Budget hinterlegen, weil es ist leider so, die meisten Leute lassen sich halt mit Budget umsetzen. So, die wenigsten kosten nichts. Das ist leider so.
Mhm.
Also auch da sehe ich noch Ausbau.
Andererseits, ohne Geld, wenn man das ohne Geld machen kann, dann ist das auch was, könnte Louis sich auch ein Nachtbürgermeister oder eine Nachtbürgermeisterin plus X
das wäre
leisten, wenn wir alle anderen Probleme gelöst haben.
Aber wir haben ja in Ludwigshafen, die Haushaltsproblematik ist ja hier in Mannheim noch eine andere als in Ludwigshafen und zum anderen. Wir hatten ja schon viel Theater und viel Diskussion gehabt wegen dem Blies-Festival damals. Also als es vor 3 Jahren entstanden ist,
ja.
Da hatten wir ein Budget von 30.000 Euro und die BSF hat es noch gesponsert.
Es war ein bisschen mehr, es waren glaube ich fast 80.000 oder 90.000.
Ja, mit dem BSF-Anteil glaube ich dazu, oder?
Ich glaube, der kam noch oben drauf.
Na, wie auch immer, also wir sind jetzt bei 30.000 im Stadthaushalt und auch diese 30.000 sind wirklich hart umkämpft gewesen.
Für das Blies-Festival.
Ja, ich meine, es ist ein Tag und dann die Abendfeier, dann noch so eine Art After-Hour, wo man halt wo wir uns dann als Jugendliche verkleidet haben und mal vorbei sind. Auf sie gar nicht aufgefallen. Und 30. Gut, für einen Tag 30.000, muss man natürlich auch sehen, ne? wenn jemand lyrische Lesungen im Park macht, der wird schon einer weggeschickt, der sich dann bei mir beschwert hat, als wenn ich was das mal eben statt den verlangten 120 Euro nur noch 80 Euro geben wollte. Mhm. Wenn der das hört, und der hätte auch die Stühle und alles selbst. Egal, der Kulturbereich, immer fehlt Geld und Platz. Die Leute brauchen Platz und eigentlich brauchen Platz, Freiheit, Geld vielleicht sogar als drittes, weil die Kultur schafft sich dann, also ich meine, sucht sich dann den Weg, so wie die Natur, würde ich jetzt auf mal irgendwie Fall sagen, wenn man einfach die Finger weglässt, im gewissen Rahmen, dann ist es vor allem die Hauptsache, ne? Mit Geld kannst du alles machen.
Ja. Allein zum Flächen erschließen, Gutachten erstellen. Allein da braucht es schon die Anfangsfinanzierung. Allein das ist halt schon große Hürde.
Ist denn jetzt, sagen wir mal, Mannheim in der Liga der Nachtbürgermeister, wenn man das bundesweit mal sofort betrachtet, eigentlich im guten Mittelfeld oder weiter vorne dabei? Ich kann mir vorstellen, dass in Berlin zum Beispiel oder in Hamburg oder von mir aus.
Wen triffst du da auf dieser Konferenz in Berlin?
Die Konkurrenz sozusagen bundesweit.
Sind wir da, wie sieht es in Deutschland aus?
Also bundesweit, würde ich sagen, sind wir doch schon eher so im oberen Teil angesiedelt. Allein auch dadurch, dass es die schon seit 5 Jahren gibt und die erste Stelle war.
Die erste Stelle?
Ja, ganz Deutschland. Mannheim war vorne mit dabei.
Ja.
An Achtung.
Genau. Und jetzt da sind wir, glaube ich, 13 Städte, wo es eine ähnliche Stelle gibt. Mit München als größte Stadt, Leipzig, Stuttgart dabei, Dortmund, Münster und so weiter und so fort.
Berlin ist gar nicht dabei, wenn München
größer ist? Nee, Berlin ist nicht dabei. Das wäre für Berlin auch nie sinnvoll. Da haben wir mit der Club-Commission auch echt viel schon gesprochen, weil die sagen, Berlin, da brauchst du eigentlich ein Büro für.
Ja.
Also macht alle Personen, vergiss es. Die Club-Commission, ich weiß nicht, wie viele arbeiten oder mittlerweile arbeiten, ich habe 15 Leute und das reiten, sieht man mal. Wenn man da noch Nachtbürgermeister dazu holt, brauche ich auch auf jeden Fall nochmal 3-4 Mitarbeiter.
Ja.
Die bräuchten ja fast für jeden Bezirk diese Stelle. Mhm. Weil willst du das sonst machen? Berlin hat so ein riesiges Nachtleben. Gefühl besteht die Stadt ja.
Berlin
ist Großteil aus Nachtleben.
Zu groß für einen Nachtbürgermeister.
Für ein Büro wird es klappen, ja. So wie das in London oder New York zum Beispiel auch gemacht wird.
Aber das sind dann auch wieder ganz andere Verhältnisse als in New York.
Passt schon wieder Geld.
Ja, überall steckt viel Geld drin.
Ja.
Ohne geht es einfach nicht.
Ja gut, aber Berlin ist halt eben die coolste Stadt Deutschlands, behauptet sie das von sich selbst. Und deswegen sind natürlich da auch Touristen ohne Ende, das ist ja klar. Und
also ja, klar. Da muss ja nur mal noch in die Clubs gehen nachts in Berlin, das ist ja fast nur auch Touris gefühlt.
Ja, das ist wie, na gut, teilweise kommt drauf an. Und Montag und Dienstag ist auch nichts los. Ja? Und ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie 7 Tage die Woche, 24 Stunden, eine Orgie nach der anderen oder so.
Das ist, ja, gut, aber das stimmt schon. Also ich gebe dir recht, also beim CSD beispielsweise in Berlin, da geht kein Berliner hin, sondern dass bei den großen Veranstaltungen irgendwie, da sitzen dann Israelis und Brasilianer und viele Spanier und. Das ist einfach so.
Und das auch gut so,
ja,
wird das ist so einer gut so. Der ehemaligen Bürgermeister sagen. Aber ein bisschen Geld und zumindest jede Menge Kreativität muss da sein. Ich konnte nicht, das stand aber, glaube ich, auf unserer Terminliste und die Internetseite sah super aus und sieht immer noch super aus. NÜK, eine Art Tagung, Konferenz, Workshop-Woche, die doch auch zum Großteil in deinen Beritt fällt, oder wo du uns was dazu erzählst. Also das ist jetzt nicht, das passt schon zum Thema, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die NÖK war jetzt die dritte Ausgabe. Das heißt Nachtökonomiekonferenz.
Nachtökonomiekonferenz.
Also Hammer. Ein toller, schöner Begriff.
Ja, genau.
Was macht ihr denn?
Es geht uns eigentlich darum, dass wir halt in einem Tag, wir hatten ja die Stadt nach Acht-Konferenz schon erwähnt, die in Berlin stattfindet, die natürlich eher so die großen Themen auch für die großen Metropolen behandelt. Und wir haben gesagt, naja, kleine Städte wie Mannheim haben halt doch andere Probleme nochmal. Die haben mit vielen zu kämpfen, dass Leute wegziehen wollen, weil es hier nichts gibt. Und wir wollten eben eine Konferenz machen, die auch so ein bisschen auf diese Themen fokussiert. Die erste ging zwar so hauptsächlich um den Nightmare, also Nachtbürgermeister, weil wir eben die erste deutsche Stadt waren damit und wir es auch nochmal behandeln wollten. Aber seitdem probieren wir auch schon so ein bisschen eher die Themen zu behandeln, die halt so Städte wie Mannheim, der Größe, ein bisschen, also abseits von den großen Metropolen behandeln. Und ich glaube, es ist uns auch dieses Jahr ganz gut gelungen. Also wir hatten diesmal noch ein paar Musikthemen dabei, weil wir eine Förderung der Initiative Musik hatten. Aber ansonsten haben wir halt viele Themen aufgegriffen, die auch bei uns im Nachtbürgermeisternetzwerk wichtig sind, eben Freiflächen, die Macht der Beschwerden. Also wie geht man mit Beschwerden um? Wie soll manchmal eine Beschwerde die Macht, eine ganze Veranstaltung abzusagen?
Ja, das kann
und passieren. Probieren eigentlich so diese aktuellen Trends ein bisschen aufzufassen, eben auch mal unangenehme Themen, die sehr verschiedene Positionen haben. Also gerade, ich meine, wenn es um Lärm geht, man hat halt zwei krasse Positionen. Die einen wollen Lärm oder Musik. Ich spreche aber ganz gerne von Schall, nicht von Lärm. Und die anderen sind halt dagegen.
Ja, und dann gibt es ja auch noch Regelungen und Messgeräte und schwupp, genau. Sind die Fronten verhärtet. Ne?
Also, und da muss man einfach mal drüber sprechen, wie geht man damit in Zukunft um.
Ja.
Und das klappt eben am besten nur, wenn man alle Beteiligten mal irgendwie eine Runde holt zum Sprechen.
Den NÖK hatte aber einen größeren, also es ging nicht nur allein um Mannheim. Halt, oder war das
Mannheim, also wir hatten ein paar Themen, die uns hier in Mannheim auch bewegt haben, aber die ich da gefunden habe die aber auch bewusst nicht probiert, nur auf Mannheim zu adressieren, weil ich weiß, andere Städte eben ähnliche Probleme haben. Und jetzt hier auch kein Verwaltungsbashing oder sonst irgendwas betreiben wollte, hier klappt hier nichts und wir brauchen jetzt Konferenz dafür, sondern nee, diese Inspiration kam aus Mannheim teilweise, aber mit dem Ziel, wir müssen es einfach gucken, wie wir das in ganz Deutschland, in der Region hier lösen können, weil es werden Themen sein, die werden treffen uns alle.
Und ihr hattet Gäste da bei der NÖK von außerhalb?
Ja klar, also wir hatten Gäste aus ganz Deutschland da.
Auch aus Ludwigshafen?
Das weiß ich nicht. Also doch, ja, doch, hier von das Management von Apache war da.
Wer war da?
Also ich hab's, das Management von Apache?
Ja.
Das gilt, ja, wunderbar. Das Management, ich habe kurzzeitig gedacht, na sowas von Ludwigshafen mal wieder außen vor, aber nein, wenn ich jetzt höre, dass das Management von Apache da war, dann will ich nichts gesagt haben.
Genau, exkulpiert, richtig.
Ja. Hast du seine Nummer, der könnte auch mal zum Podcast vorbeikommen. Das soll wieder nach Luzern. Ja, ist so eine Idee von uns.
Ja, Nummer habe ich nicht, aber keine E-Mail-Adresse geben.
Reden wir später drüber. Das geht da. Jetzt mal die erste ernsthaften Themen. Die NÖK, genau. Das verlinken wir. Kann sich jeder mal angucken. Vielleicht machen wir mal in Lu The Real NÖK oder sowas. Dann könnt ihr einpacken. Das mit den Flächen. Dass irgendwie Party, Nachtleben, irgendein Element in die Flächennutzung und Regionalplanung, in Flächennutzungspläne mit aufzunehmen. Es muss ja nicht gleich Plätze für Rave sein, das kann ja auch Treffpunkte für Junge. Es gab ja mal dieses Spielplätze für Teenager, war doch irgendwie mal 2014, 15, also dass man dann da könnte machen, es ist kein Rave, aber hängt doch nicht auf der Tischtennisplatte oder auf dem Kinderspielplatz ab, sondern trefft euch mal da, da kann doch mal gegrillt werden und so halb frei, aber nicht ganz im Wald.
Ja? Auf jeden Fall, obwohl ich da auch mal sage, so, ich würde mir das auch wünschen, einfach für junge Erwachsene, weil es sich immer wieder, es gibt dann Kinderarbeit, Jugendarbeit bis dann 18 und dann hört es auf und dann kriegst du wieder irgendwas, wenn du alt bist.
Ja,
zwischendrin ja, kannst du selbst gucken, wo du bleibst ein bisschen. Aber es braucht eben auch Spielplätze für Erwachsene.
Ja, Spielplätze für Erwachsene, weißt du was, das schreibe ich mir jetzt gerade mal auf.
Aber ich habe schon Eindruck gehabt, dass, also im Laufe, bin ja schon eine Weile dabei, dass dieses Nachtleben immer älter wird. Also es sind ja die Klassiker, was man mal, ja, die sind alle 20, 25 oder so. Nee, also wenn ich jetzt weggehe, gut, vielleicht gehe ich auch anders weg, aber die, wo ich hingehe, das sind auch 45, 50, ist da völlig normal.
Die Leute fühlen sich auch lecker jung, würde ich mal sagen. Ja. Also in den 70ern bis mit 45 sahen die Leute auch anders aus, ne?
Ja, also ich finde es ja sogar gut, dass es auch teilweise ein bisschen älter wird. Es gibt Clubs, wo ich hingehe, da ist es da alles wirklich, da bin ich der Älteste gefühlt. In meinen 33 Jahren. Mhm. Es gibt auch Clubs, wo ich das Gefühl habe, gut, ich bin nicht der Älteste, weil da noch jemand ist, der schon 60 ist und trotzdem noch tanzen geht. Dann sage ich immer, ja, warum denn nicht? Warum muss er denn nicht Spaß am Weggehen oder am Tanzen verdienen, nur weil man älter wird?
Ja,
das richtig. Erschließt sich für mich nicht. So, man darf doch auch mit 50 noch tanzen gehen, ohne dumm angeschaut zu werden, weil man jetzt 50 ist. Deswegen bin ich auch kein Fan von Ü30-Partys.
Die gibt es
auch. Das Nachtleben ist für mich so, also gehört für mich zusammen, so, ich liebe das, irgendwo zu sein, ich gucke mich rum, dann ist da jemand 18, da ist jemand Mitte 20 und dann ist da jemand schon fast 60.
Ja, und einer steht im Anzug rum und der andere, was weiß ich, im Rock, einen lustigen Hut. Also ich meine,
da haben wir so die ganz altbackenen Angebote, so der Seniorennachmittag im Music Club, ne?
Also im Musikpark bei uns,
ja,
gab es dann irgendwie Ü60.
Der Seniorenheirat macht dafür viel Werbung und es wird auch gut angenommen, aber Das hat ja alles auch seine Berechtigung, ja, aber irgendwo wirkt es wirklich wie wenn ich einen Flyer aus den 80ern irgendwo raushole. Ne?
Ich meine, Ü60, das ist noch, da wollen die Leute auch, aber Ü30 gibt es auch nicht mehr, das ist irgendwie, so eine Grenze reingezogen.
Wie ist denn das eigentlich, wenn ich, also wir haben ja drüben im Hemshof so eine ähnliche Location oder so eine ähnliche Bebauung oder einen Stadtteil, so ähnlich wie der Jungbusch, würde ich mal sagen.
Altstadt mit Herz,
ganz genau. Und wie hat Mannheim das eigentlich geschafft, dass der Jungbusch so hip und cool wirkt? Weil das war ja nicht immer so. Also als ich mal nach Mannheim gezogen bin im Jahre 2000, war das überhaupt nicht cool, im Jungbusch zu wohnen.
Ich habe natürlich Theorie, aber du bist aus Mannheim.
Also so genau kann ich das auch nicht sagen. Das war vor meiner Zeit. Da war ich auch noch ein bisschen jung, als es, glaube ich, so anfing. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, eine Zusammensetzung aus vielen verschiedenen Teilen. So, es gab das Quartiersmanagement, was natürlich dafür gesorgt hat, dass eben auch ein Nachtwandel entstanden ist. Die Stadt hat das natürlich auch bewusst angeschoben und gesagt, ja, wir wollen da eine kulturelle Belebung. Die Bewohnerschaft selbst hat ja auch unglaublich viel gemacht. Also jetzt in der Nachtwandel, der Nachtwandel lebt ja auch immer von den Hinterhöfen, die kreativ sind. Mhm. Und das gestalten mal jetzt auch die Leute, die immer noch im Jungbusch teilweise wohnen oder neu dazugezogen sind. Also irgendwann war klar, Jungbusch ist halt irgendwie so ein bisschen ein kulturelles Viertel, wo man eben auch noch günstig wohnen kann. Da kamen Studis hin, dann hat sich das halt zu der Zeit entwickelt. Und die Stadt Mannheim hat natürlich gesagt, wir wünschen uns hier auch ein bisschen mehr Gastro. Das hat natürlich auch die Gastronomen angezogen und gesagt, ja klar, da mache ich hier mal eine Bar auf.
Ja, da wurde aber auch ordentlich Kohle reingebuttert, das darf man mal nicht vergessen, ja, vom Land, ja, die Pop-Akademie hat vermutlich geholfen, ja, zack, dann stand das Ding, ein Millionenprojekt.
Auf jeden Fall.
Und dann...
Man wollte es wieder irgendwie schön...
Und dann kam eins nach dem anderen, da war ja dann oben was drin, da war ja unten eine Diskothek drin, dann jetzt dieses Apartmenthaus, ja, das könnte überall stehen, in jeder Metropole der Welt, ja, was da steht, dieses Ding da direkt am Rhein. Und so, und dann...
Im Siegpark natürlich auch noch im Hafen 49 unten drin.
Ja, und da gab es den sogenannten, das soll offiziell so genannt worden sein, gegenüber Hartz IV, Strand oder sowas, ja, wo man dann umsonst Disco...
Ja.
Wo es da regelmäßig was gab, aber genau. Ne? Und dann die Promenade auszubauen, als ich ein Teenager war, da sah das noch aus wie frisch in die Luft gesprengt und jetzt alles schön gepflegt. Also Kohle wurde da schon reingepult. Ne? Und dann kam es sukzessive. Und dann Besitzerwechsel bei vielen Gebäuden. Ne? Also schon wieder Kohle. Klassische Gentrifizierung. Also nicht, also das ist ein Spezialbegriff. Also das ist nicht irgendwie, da kommen die reichen Leute, sondern Gentrifizierung muss man nachlesen, um das zu verstehen.
Aber das ist so...
Es ist gelungen.
Also ich habe so ein bisschen die Idee noch, wir hatten im Ortsbeirat südliche Innenstadt vor vielleicht gefühlt 10 Jahren mal so eine Art... Studie, die über Stadtentwicklung, also insbesondere südliche und nördliche Innenstadt, und da dachte man insbesondere an den Bereich hinter der Rheingalerie, also so nördlich. Da gibt es ja so ein Getreidesilo und das wollte man ja sukzessive irgendwann in den nächsten Jahren mal irgendwann schließen und den schönen Bau, der da steht, irgendwie nutzen, durch Wohnung oder vielleicht Kultur. Und das gesamte,
Utopie,
und da sollte dann sozusagen auch so eine Art Kulturmeile oder sowas junges Hippes entstehen. Daraus wurde dann irgendwie nichts erstmal. Und heute gerade aktuell ein Interview in der Rheinpfalz mit dem Ortsvorsteher der nördlichen Innenstadt, der eben auch da, wir wollen kein Schickimicki-Stadtteil sein, wir wollen keine weitergehende Kultur oder sonst was. Genau das Gegenteil, was du gerade geschildert hast.
Das ist da Stadtsache. Macht das
sich umsonst Sorgen. Wir wollen das entwickeln und dann wird auch dann irgendwann mal was draus, wenn man wirklich die richtigen Akteure dann eben zusammennimmt. Also das ist so ein bisschen diese typische Ludwigshafener Leisetreterei oder ein Prozess, der sich sozusagen schleichend immer weniger wird.
Die Stadt besteht halt aus Dörfern. Ja? Also gerade jetzt neben dem Getreidespeicher, ja, und dann kommt ja sofort die Kutschumauerbrücke.
Ja.
So. Und da gab es ja sicher 10 Jahre oder noch länger das Unter den Brücken-Festival, wo semi-professionelle Bands und durchaus auch, das gibt es auch nicht mehr, vielleicht 2 Sätze dazu, es gibt eine Doppel-CD, haben dann die Veranstalter gemacht, also habe ich in meinem Fundus mit Bands, die da gespielt haben, also tatsächlich so zum Aufklappen, doppelt gut gemacht, und ich bin da auch mal aufgetreten mit einer Band, irgendwie durch Zufall, grottenschlecht, erzähl jetzt nichts. Und wir haben sogar 200 Mark gekriegt. Also ihr seht, wie lange das her ist. D-Mark war noch angesagt. Und da stand schon, das waren im Prinzip nur die üblichen Punks und die Leute, die man jetzt noch kennt. Jetzt sitzen sie halt, im Stadtrat oder haben ein Startup gegründet oder weiß der Kuckuck was. Und hinter diesem schönen Gebäude, dem Getreidesilo, bin ich mal rumspazieren. Nur ein bisschen weggelaufen. Und da standen dann 6, 7 Kleinbusse von der Polizei, ne? Als wäre da jetzt irgendwie Terrorgefahr. Also das war mal das eine, die Polizei war ein Netzproblem, aber die Stadt hat die ganze Sache zugemacht, im Prinzip wegen Lärm.
Genau.
Und wenn man an dem Ort jetzt, wenn man da hin überhaupt, da kommt es ja, ist ja abgesperrt.
Weil das wird ja dann wegkommen, dieser ganze.
Und wo dieses Festival war, das ist ein richtiger Unort. Das ist da, wo der Bunker ist mit unserem schönen Anker oben drauf. Ja, wird ja auch abgerissen.
Könnte man sich ja mal.
Weil der Unterschied zwischen Förderung und viele Ideen haben und wenn eine Idee ein kleines grünes Pflänzchen wird, dann gleich mit der Bratpfanne draufhaut, das ist der dörfliche Charakter, möchte ich mal meinen.
Es waren nur ja eigentlich einige Freiflächen unter den Brücken, die sich für so Kulturfeste einigen würden. Ich fahre an, immer nicht mit Pfalzfahrer, fahre ich einige vorbei, denkst du, das ist eigentlich ganz geile Konzertlocation hier.
Wir haben allein der.
Ja? Wo meinst du jetzt genau?
Also wenn man von der Pfalz kommt, also du
die 650
in Mannheim, und dann muss man ja quasi jetzt nicht mehr geradeaus fahren, weil ja die eine Brücke schon abgerissen wurde, wird also rechts dann geleitet und macht ja so einen Schwenk, wo man auch dann auf den Bahnhof blicken kann.
Ja.
Und da links ist dann direkt unten drunter, also kann man von der Brücke runterschauen, das ist so ein alter Parkplatz aus irgendwas.
Mhm.
Ja. Da steht nie was rum. Ich denke mir so, wow, hier wohnt doch kein Mensch. Wieso passiert hier nichts?
Das kann ich ja sagen. Irgendwo ist vielleicht sogar noch eine ganz hässliche Zeichnung mit der Spraydose aus meiner Jugendzeit. Das Gelände gehört der Bahn. Und dann geht es irgendwie über in Teilbesitz. Und auf der anderen Seite, da ist doch so ein Spitzbunker und das Phoenix Bowling Center. Das auch Nachtleben, Bowling Center.
Ja.
Die haben jetzt seit diesem Monat ein Indoor-Minigolf.
Die, ja. Daraus könnte man da, eigentlich was machen.
Da gehen wir ja. Also das letzte, wo ich denke, so, warum das wirkt alles nicht wie sowas.
Deutsche Bahn, Privatbesitz, das hat ja dann zu dieser französischen, auf der anderen Seite hat der Parkplatz unter der Brücke, seltsamerweise, ist auch komisch, dass unter der Brücke, das, vielleicht haben sie es gepachtet, diese französische Firma, die jetzt umzieht.
Saint-Gobain.
Ja, genau, in der Bürgermeister-Grünzweigstraße
oder sowas. Saint-Gobain.
Es ist komplex. Aber allein der riesige Bahnhof, ja, der mal ein Vorzeigeprojekt war in den 60er Jahren, ja, wenn man mal reinläuft, der ist riesig groß. Ja. Ich war schon über 40, bis ich mal bis ans Ende gelaufen bin, zu Gleis 10. Reik war dann auch dabei, weil das muss man gesehen haben. Und ich habe da mit einem Freund haben wir uns eine Box gebaut mit Autobatterie, also jetzt vor auch während Corona, und haben einen illegalen Rave an Gleis 10 gemacht. Hat keinen gestört.
Ja,
also war auch keiner da.
Es war Studentenwohnen, Stichwort ist gefallen. Also ich wollte ja eigentlich fragen, was könntest du eigentlich Ludwigshafen empfehlen? Was können wir nicht besser machen, sondern was können wir überhaupt machen? Aber da, was, alles, was du über den Jungbusch gesagt hast, ist im Prinzip das, was das in Frage geht.
Auf jeden Fall, ich glaube auch in der Innenstadt, es gibt nur auch genug Leerstand, der noch bezahlbar ist. Obwohl wir vielleicht in Mannheim noch träumen könnte, man Leerstand ist nicht unbedingt gut für eine Stadt, aber die Mieten in Busen sind einiges günstiger als in Mannheim. Wenn ich jetzt hier irgendein Musikclub oder sowas aufmachen will, wo erstmal? Ist ja alles schon belegt. Deswegen sind auch viele Betreibende auch schon relativ alt, weil das ja nicht wechselt. Also es gibt ja keinen neuen Club dazu, sondern man wechselt nur in den schon bestehenden Locations, in denen man aufhört.
Weil es auch einfacher ist, ja. Da ja, hat schon die Regelung.
Wenn ich jetzt was aufmachen will, kostet es unglaublich viel Geld. Ich muss so viel Geld reinstecken und habe in der Innenstadt habe ich ja gar keinen Raum mehr. Wo soll ich denn sowas machen? So keiner möchte mehr in den Keller gehen, weil wir haben schon Kellerclubs in Mannheim.
Ja.
Das heißt, es fehlt auch wieder so an Immobilien. Wo macht man denn was?
Ja, Brandschutz, Fluchtwege und allein eine Musikanlage, wenn du jetzt ein kleiner Club, dann ist er aber
ja, vielleicht mehr Potenziale, sowas zu machen. Und
richtig, aber die Frage war in Ludwigshafen, also ich will jetzt nicht über negative Beispiele sagen, aber wir hatten zum Beispiel jetzt als Stadtratsfraktion vor eineinhalb, zwei Jahren so etwa die Anfrage von einem Investor, Studenten wohnen, direkt am Bahnhof.
Ja, schon wieder am Bahnhof, da kannst du echt.
Aber da kann man, wie gesagt, da kann man günstig wohnen. Klar ist es natürlich nicht leise, aber das ist jetzt
ja auch nicht lauter als woanders in Lue. Und jedenfalls hieß es, das kann man keinem zumuten. Wohnen ist da nicht, ne?
Genau, richtig. Und im Hotel ist aber ist das gleiche Gebäude. Es ging nur darum, dass damals die Erben dieses Hotelinhabers oder Besitzers oder Eigentümers, die sind in New York oder in Dubai oder wo auch immer, was sollen die mit dem Hotel? Das hätten sie gerne verkauft und hätten das ganz gerne mit einem Konsortium, die irgendwie Studentenwohnheime ganz deutschlandweit betreibt, hätten gesagt, das bauen wir gerne um, weil Studentenwohnungen, das ist hier in der Region ein riesiger Markt.
Ja, und in Lohn wäre es dann auch wieder billiger, ne? Selbst wenn du in Heidelberg studieren gehst und da, man denkt sich ja, das denken sich ja auch Leute in Lohn, wir brauchen Studenten, ne? Jede Stadt will die Studenten und die junge Kreative, ne? Aber wo sollen die denn herkommen, ne? Aber die Idee ist ja, da ist dann eine Nachfrage und dann kommt dann vielleicht die Belebung durch die Bedienung dieser Nachfrage. Also junge Leute mit Freizeit und möglicherweise ein bisschen Fett auf der Kette, dann dauert es nicht lang, bis eine Kaffeebar und eine Diskothek aufmacht.
Ganz genau.
Aber
ich muss aber auch andersrum,
das ist ein bisschen
Mittelgrad, vielleicht Ludwigshafen, ich kann es noch ausgeschieden sagen, aber wo soll man denn hin, wenn da nichts groß ist? Eben, vielleicht wäre es auch mal ein Anfang zu sagen, okay, man schafft mal Angebote und dieses Blies Festival zum Beispiel finde ich super für Ludwigshafen.
Man muss
es passiert mal wieder was, wo man denkt so, ja,
gut, es kann man anknüpfen.
Wir fahren mal nach Lugen, weil da passiert was. Warum sollte ich sonst als Mannheimer auch nach Lugen rüberfahren?
Weil wir dich demnächst einladen werden, kann ich ja schon mal verraten.
Zumindest mal fürs Blies Festival, wenn du da nicht sowieso
da mal sowieso, ja.
Aber ich sag mal,
natürlich 60 Tanzparty.
Wir sehen das ja ganz deutlich in Ludwigshafen, eine Innenstadt. Es sagt ja immer, viele behaupten ja, die Innenstadt von Ludwigshafen funktioniert nicht. Ich bin ganz anderer Meinung, die Ludwigshafener Innenstadt funktioniert. Ja, für die, die da wohnen. Ja. Denn die Nachfrage, die entwickelt sich natürlich aus denjenigen, die da eben leben. Und das sind zu einem großen Teil Migranten, beziehungsweise aus migrantischem Hintergrund. Und die haben natürlich ganz andere Bedürfnisse. Also da ist dann eher die Shisha-Bar natürlich so der Freizeitbereich, wo man hingeht.
Das ist und davon, Klischee, ja, auf jeden Fall nicht so, nennt ne? Starbucks, ja, das oder so.
Eben, kein Starbucks. Also von daher
geht da halt nicht.
Das ist eben genau das, was du gesagt hast. Angebot schafft Nachfrage und dementsprechend muss man sich nur eben als Stadt klar sein, was will man eigentlich.
Oder umgekehrt, da gehen die Experten sind da geteilter Meinung. Ja, Hahn und Henne. Problem, mit was geht's los? Ne?
Aber ein Studentenwohnheim für 400 Leute am Hauptbahnhof wäre schon mal was gewesen.
Aus dem Hotel und so ein Ding zu machen, scheint mir auch
sinnvoll zu sein.
Leichter zu gehen, als das Ding zu kaufen, abzureißen und irgendwas hinzubauen, was dann am Bahnhof steht. Ja. Aber ich würde sagen, eher mal wieder weg von Lou und in höhere Ebenen, ja, vielleicht die ganze Region im Blick. Sollte man noch zum Abschluss mehr so die Region, dass man sich, das ist doch irgendwie so dein Anliegen. Heidelberg hat auch einen.
Ja.
So, ha. Und dann, wo ist der nächste in der Region? Heidelberg, du hast schon mal keinen. Mutterstadt nehme ich mal an, auch nicht. Frankenthal.
Nee, das nächste wäre dann Stuttgart.
Ja, das ist außerhalb unserer Region, das gilt nicht. Kaiserslautern
ist auch. Nee, Landau überlegt, nochmal was zu machen, könnten wir fast noch dazu.
Landau gehört zur Verbandsversammlung, ja, über die wir irgendwann mal ohne Podcast reden, wegen dieser Flächennutzungsgeschichte. Landau überlegt, so.
Ja.
Da ist ja der Bürgermeister, der Sohn von Heiner Geisler ist als Bürgermeister.
Ja, da habe ich ja schon vorgesprochen in Landau, Infos gegeben.
Ach so, also man hat.
Speyer war ich jetzt auch, die hatten auch mal überlegt, ob sie so einen Antrag schreiben.
Und haben das anders überlegt?
Nee, sie haben jetzt quasi mich eingeladen zu einer Infoveranstaltung und jetzt.
Man muss sich also einladen. Oh, hey, Eik, du stellst mal einen Antrag im Kulturausschuss. Einladen, Vortrag.
Nachtbürgermeister.
90 Minuten Vortrag des Nachtbürgermeisters.
Also, nein, also das wäre natürlich eine Idee. Also, wir haben vor der Kommunalwahl noch zwei Sitzungen, kann ich mir vorstellen, vom Kulturausschuss. Ja. Da könnte ich dich ja gerne einladen, wenn die Verwaltung mitspielt. Aber
mit drei Viertelmehrheit können wir vielleicht auch eine Sondersitzung erzwingen.
Genau. Ich denke mal, die Freien Wähler und die FDP stimmen mit mindestens mehr dafür. Und die Linke, solange es die Linke bei uns noch gibt.
Ja, die gibt es auch noch, die heißen jetzt anders.
Genau. Ja,
eine Linke oder so.
Richtig. Okay.
Robert, sag noch was zum Abschluss. Wie geht's weiter? Was sind deine Pläne, deine Wünsche? Was fehlt zum kompletten Glück als Mannheimer Nachtbürgermeister?
Da braucht es gar nicht so viel. Also ich würde am liebsten wünschen, wenn wir es mal hinbekommen, ein paar neue Clubs hier anzusiedeln. Das ist für mich eigentlich das persönlich größte Thema. So ein bisschen noch, wir haben Freiflächen jetzt geschafft, Special, wenn wir jetzt auch so ein bisschen entschärfen können, dass wir da leichter rankommen. Wenn wir jetzt noch die passenden Musikclubs dazu bekommen, weil da muss ich sagen, beneide ich manche andere deutsche Städte noch ein bisschen über deren Clubkultur. Mhm. Wir haben zwar in Mannheim auch schon noch einiges, aber manchmal fehlt mir so ein bisschen der letzte Rest und das wäre noch so ein Herzensthema, hier ein bisschen mehr, generell in der Region wieder ein bisschen mehr Clubkultur passiert.
Clubs ansiedeln. Was hältst du von der Idee, die ich für Lou, fake it till you make it, dachte ich mir. Und zwar, ich besorge mir alte Türen, so Stahltüren, gibt sicher, günstig, und mit einem Kumpel zusammen, mach mal die irgendwo hin, an so Wände der Stadt oder an Brückenpfeiler. Wir faken Club-Eintrittstüren und so Guerilla-mäßig stellen wir da noch mal einen vorne dran, so Türsteher-mäßig. Und, also wir faken Clubs. Was meinst du, also sozusagen, da ist eine Tür, du kannst sie auch anstellen, ja, da stehen drei, da stehe ich und Reik und du kommst halt nicht rein. Ne?
Ich glaube, es ist ein cooles Projekt, um aufmerksam zu machen, wo es überall noch Clubs geben können.
Ganz genau. Ja. So ein bisschen wie das damals das Tresor in Berlin war, das in der Leipziger Straße, die hatten so eine Metalltür, das war mal Tresor. Aber
Todesschreiben.
Ja, das war nicht weit weg, genau, das war das E-Werk, war genau
gegenüber. War genau neben dran.
Also, ja, das war, Zeit, ich glaube, du kennst
ja, die nicht sind, mehr so. Das aber wir sind eine andere Generation.
Aber die Zeiten in Berlin, also wo ich jung war, also Ende der 80er, Anfang der 90er, das war schon eine coole Zeit damals. Da haben viele illegale Clubs aufgemacht, die gab es in drei Wochen gar nicht mehr. Ja. Und da mit Feuerschutz, Brandschutz, Sperrstunde und so, das hat damals niemand interessiert.
Und gab ja auch keine Regierung mehr.
Und du wusstest. Du kommst ja von da, ne? Ich meine, ich kam ja aus der Provinz dann dahin, E-Werk und sowas, ne? Wenn ihr dann rausgegangen Also das war was da drin lohnt.
Aber
als ahnungsloser junger Mann aus der Provinz, was man da sehen muss.
Ja, also aber heute ist das alles sehr durchkommerzialisiert. Also wenn ich jetzt gehe ins Berghain oder gehe, weiß ich nicht, ins Lab oder RW, da stehen Massen von Leuten. Das ist eben durch diese Tourismuszuwächse einfach so groß geworden, dass es eigentlich, also mir macht es da nicht mehr so großen Spaß an dem, wenn ich da irgendwie erstmal eine Dreiviertelstunde nach Schlange stehen muss. Und das hat man dann Gott sei Dank noch
nicht. Deswegen sage ich immer, jede Stadt braucht eigentlich eine eigene lebendige Clubkultur, um genau das zu bewahren. Man will ja nicht nur Clubs in der Stadt haben für Touris, um Geld einzunehmen, sondern weil das ja auch hauptsächlich für die Bevölkerung haben, für eine Szene, die sich in den Clubs
landet, genau.
Um den sozialen Zusammenhalt. Darum geht es ja eigentlich viel mehr, primär bei Clubkultur. Und es wird oft so ein
bisschen vergessen. Aber im Großteil der Clubkultur oder überhaupt, was nachts passiert, Nachtleben, von Kaffee bis auch von mir, alles mit Kultur, ist ja auch irgendwo gezwungenermaßen erwerbsorientiert. Also ich meine, muss zumindest mal die Kohle, die rausgeht, wieder reingehen. Und dann kannst du natürlich auch einen großen Reibach machen, ne? Wenn zeitweise, phasenweise.
Ich komme mal ganz so an,
je nachdem, wie und wo.
Also auch da ist ja auch innerhalb der Szene oder auch es gibt eine Diskussion. Das ist eine Diskothek, also das ist ein Musikclub, vielleicht kommt eine Definition, andere sagen, finden sie nicht so gut. Mhm. Also es gibt da ja auch Unterschiede und Musikclubs wollen sich auch teilweise abgrenzen von den reinen Diskotheken, weil sie sagen, wir machen ja schon ein bisschen mehr Kulturarbeit, als eine reine Diskothek das vielleicht macht. Die Diskothekentreiber sagen natürlich immer, wir machen auch Kulturarbeit. Und das ist so ein schmaler Grat. Wie ich sage, der ist auch für mich sehr teilweise echt schwierig. Was ist denn jetzt Kulturarbeit schon? Was ist aber eher kommerzialisierte Diskothek.
Naja, wenn der GmbH und Co. KG einen Club betreibt, würde ich sagen, das ist dann schon...
GmbH würde ja dann schon machen, Haftung, Ausschluss. Mhm. Du willst ja nicht mit einem Club mit dem Privatvermögen haften. Dann lieber mit der GmbH, weil ein Club, müssen wir einmal
gucken. Ja gut, das stimmt dann natürlich auch. Die Haftungsgeschichte. Haftung bei was? Also das ist ja nur finanzielle Haftung.
Ja, also ich meine, das reicht ja schon.
Wenn ein Brandschutz oder irgendwas kommt, dann
oder so. Also, das war bei uns beim Festival doch auch so. Die hatten ja so 3.000, 4.000, glaube ich, gebaut, das Maximal, was auch das Gelände verträgt. Und dann hat es geregnet beim letzten Termin. Und dann wurden aus den, sagen wir mal, 3.000, die verkauft wurden, aber es kamen nur 2.000.
Kam natürlich keiner.
Gut, das Geld war halt trotzdem da, aber ist immer so ein Risiko bei Freiluftveranstaltungen. Ansonsten würde ich sagen,
das war super spannend und das war kein Witz, dass wir dich einladen und das mit dem Vortrag.
Eine Sache noch, Erwerbung in einer Sache. Wir haben ja unseren gesamten Podcast mittlerweile auf Spotify,
Amazon, auf alle großen Plattformen, endlich.
Wer wirklich wissen will, was in Ludwigshafen, in der Region und im gesamten Universum los ist, Grünes Forum Piraten hören. Eher haben es drauf und es haben schon viele gehört. Also, und ich habe mir meinen eigenen Podcast angehört.
Spaß, genau, das muss ich sagen, ohne jetzt eitel zu sein. Sondern früher auf der Musikkassette hat die eigene Stimme, habe ich gedacht, oh mein Gott, wer ist denn das?
Genau.
Und ich wurde mal eingeladen bei einer während Corona. Videokonferenz, Verwaltung, wie ist die Verwaltung moderner und so. Und da war auch was über Podcast, weiß Gott warum, war ich da und habe über unseren politischen Podcast und die Leute waren interessiert und haben mir Fragen gestellt, obwohl wir da ganz am Anfang standen und ich im Prinzip ziemlich wenig wusste.
Eine kurze Frage noch. Also die Stadt Ludwigshafen hat es uns ja nachgemacht. Wir haben mit dem Podcast vor 2-3 Jahren angefangen.
Das hat die Bürgermeisterin.
Richtig. Und wir hatten dann 2 Jahre später hat die Stadt Ludwigshafen angefangen, Podcasts zu machen. Also angefangen mit der Oberbürgermeisterin, dann mit den Baudezernenten und so weiter. Hat denn Mannheim einen eigenen Podcast?
Nicht, dass ich wüsste.
Der Bund hat irgendwie Hunderte, das wird ja und die werden dann gegen. Wurscht, wir schweifen ab, das war gerade so ein
schönes. Moment. Der Höhepunkt kommt. Wir sind die einzige Stadtratsfraktion in Ludwigshafen, der Region und dem Universum, das offensichtlich einen Podcast betreibt.
Dieses Thema, ja, vielleicht sogar im Universum.
Ja. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Robert, und ich hoffe, wir sehen uns. Wieder.
Gerne. Du gibst die wichtigen Tipps bei uns im Kulturausschuss oder wo auch immer.
Lieben gern.